Inside, der Talk-Podcast. Eine Produktion von Kandu Media. Und hier ist er, der Bo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute sind wir mit einem sehr wichtigen Thema am Start und zwar geht es im weitesten Sinne um Obdachlosigkeit. Viele von euch kennen bestimmt das Straßenmagazin Trottwar. Dieses gibt es seit 1994 und versteht sich als Sprachrohr der Obdachlosen und von sozial benachteiligten Menschen. Trotz der Pandemie geht der Verkauf der Zeitungen weiter, auch während den Lockdowns war das so. Doch die Corona-Maßnahmen haben der Straßenzeitung und allen Mitarbeitern schwer zugesetzt. In welchem Ausmaße? Darüber werde ich jetzt mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist seit 2019 für die Verwaltungsleitung und das Personalmanagement bei Trottwar verantwortlich. Herzlich willkommen, Martin Grunenberg.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Martin, wir haben uns gerade aufs Du geeinigt.
Ja.
Wir kennen uns vorher noch nicht, aber von Podcast ist Du immer ganz gut. Vielen Dank für deine Zeit heute. Wie immer die wichtigste Frage zu Beginn, wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Ja?
Mir geht's gut.
Schön.
Gesunder Stress, alles gut.
Super. Für alle, die die Straßenzeitung Trottwar nicht kennen, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist das Trottwar?
Trottwar ist die Straßenzeitung im Südwesten. Wir sind natürlich mit Abstand die größte Straßenzeitung in Baden-Württemberg und es gibt seit 1994. Unser Schwerpunkt ist natürlich Stuttgart bzw. das S-Bahn-Netz um Stuttgart herum. Aber wir haben ein sehr großes Vertriebsnetz oder Vertriebsgebiet. Wir haben Außenstellen und wir liefern unsere Zeitungen bis nach Ulm, nach Heidelberg, Pforzheim, Baden-Baden seit neuestem, um nur ein paar wenige zu nennen.
Okay, wie hoch ist die Auflage?
Unsere normale Auflage ist aktuell oder ist normalerweise 30.000, aber Corona-bedingt sind wir jetzt etwas runtergegangen, weil wir so circa 5.000, 6.000 Zeitungen im Monat aktuell weniger verkaufen als vor der Pandemie.
Das heißt aber, man kann Trottwar nur auf der Straße bei den jeweiligen Straßenverkäufern kaufen?
Da wird das allermeiste verkauft. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein Abo bei uns abzuschließen. Das ist natürlich gerade für die Menschen wichtig, die vielleicht mal in Stuttgart gewohnt haben, aber jetzt in Berlin oder sonst wo leben. Da haben wir natürlich keine Verkäufer. Mhm. Also man kann bei uns ein Abo machen, wird dann per Post verschickt. Und es gibt auch zunehmend ältere Menschen, die sagen, sie können nicht mehr so raus vor die Tür. Und wir haben auch gerade in der Corona-Zeit am Anfang relativ viel auch Einzelhefte verschickt, die bei uns bestellt wurden.
Aber das Trottwar ist ein Verein.
Richtig.
Dem kann jeder beitreten auch, oder?
Wir sind ein eingetragener Verein, mildtätig anerkannter Verein seit 1994 und bei uns kann man Mitglied werden, ja.
Okay. Was für Menschen arbeiten beim Trottwar und verkaufen die Zeitung?
Also die Straßenverkäufer, die unsere Zeitung anbieten, haben ganz unterschiedlichste Historien. Ja. Menschen, die es aus welchen Gründen auch immer mal aus der Bahn geworfen hat, die sich aber auch wieder gefangen haben. Wir haben viele mit massiven psychischen Problemen mittlerweile und wir geben diesen Menschen einfach auch einen Halt, ja, und auch eine Struktur. Und man muss eines vielleicht gleich vorweg mal richtigerweise sagen, ich hatte ja auch gerade gesagt, wir sind die Straßenzeitung im Südwesten. Es gibt ja auch den Begriff der Obdachlosenzeitung. Mhm. Den verwenden ja auch viele. Wir verwenden ihn nicht. Zum einen, weil Trottwar auf der Straße verkauft wird und weil nur wenige bei unseren Verkäufern wirklich obdachlos sind. Die leben natürlich eigentlich fast alle, ich sag mal, in prekären Verhältnissen, haben nur ein Zimmer irgendwo oder nur kurzfristige Unterkunft oder leben im Sozialhotel, sodass sie eben nicht wirklich obdachlos sind. Aber das ist letztlich auch der Erfolg unserer Arbeit, weil dadurch, dass sie Trottwar verkaufen, verdienen sie Geld. Mhm. Wenn sie das gut machen, auch gutes Geld. Und mit diesem guten Geld kann man auch natürlich entsprechend sich dann auch Unterkunft besorgen.
Gutes Geld, was heißt das jetzt? Also was kann man da verdienen als Trottwarverkäufer?
Also von bis.
Okay.
Also es ist ja grundsätzlich so, Straßenzeitungen, eigentlich alle Straßenzeitungen in Deutschland arbeiten nach dem 50-50 Prinzip. Das heißt, unsere Zeitung wird aktuell für 2,80 Euro auf der Straße verkauft und der freie Verkäufer kauft sie für 1,40 Euro bei uns ein. Das heißt, er hat also schon mal mindestens 1,40 Euro mit jeder verkauften Zeitung verdient, plus natürlich Trinkgeld.
Und was macht er, wenn er nicht alle verkauft?
Wenn er nicht alle verkauft, dann kann er die, die er übrig hat, am Monatsende bei uns entweder zurückbringen oder eben in neue tauschen für den nächsten Monat.
Also er hat keinen Verlust, kann man sagen?
Nein.
Okay.
Nein.
Okay. Sind es dann mehr Männer oder mehr Frauen, die die Zeitung verkaufen?
Es sind, glaube ich, mehr Männer.
Mehr Männer. Okay. Wie ist da so der Altersdurchschnitt?
Oh, den habe ich jetzt noch nie ausgerechnet.
Ungefähr.
ich schätze mal so 50 vielleicht im Schnitt.
Mhm.
Aber wir haben alles. Wir haben ganz junge, wir haben auch Menschen, die über 80 sind.
Mhm.
Das ist ein Trend, den wir zum Beispiel jetzt in letzter Zeit erleben, dass immer mehr Rentner auch bei uns anfragen, weil einfach die Rente nicht reicht.
Mhm.
Also Rentner entweder mit einer kleinen Rente, die nicht reicht, oder teilweise sogar eben auch Grundsicherung bekommen und sich da was dazu verdienen.
Was muss jemand mitbringen, der gern das Trottwaffe verkaufen möchte?
Also, sind wir von den Voraussetzungen her, juristisch sozusagen, muss er einfach, wir nennen es sozial benachteiligt sein, er muss bedürftig sein, wobei das ist in der Regel gegeben, es kommt keiner hierher, wenn er ein gutes Einkommen hat und die Zeitung zusätzlich verkaufen. Und natürlich muss man ein gewisses Engagement mitbringen, ist aber nicht zwingend notwendig. Also wir haben ganz unterschiedliche Verkäufer, was zum Beispiel auch die Verkaufszahlen betrifft. Wir haben Verkäufer, die sehr diszipliniert jeden Tag bei Wind und Wetter draußen auf der Straße stehen und natürlich auch entsprechend dann Zeitungen verkaufen. Wir haben aber auch Verkäufer, teilweise die verkaufen nur 3 Zeitungen im Monat. Wir haben wirklich alles. Das hat eben auch wirklich damit zu tun, zum einen, ich hatte es schon angesprochen, der psychische Zustand vieler unserer Verkäufer, aber einfach auch, das hat das Leben auf der Straße oder also in prekären Verhältnissen hat auch immer gewisse Wellen. Ja, man ist dann mal mehr in einem Thema drin, dann wieder nicht. Also wir haben immer so Schwankungen auch. Verkäufer, die mal monatelang da sind, dann wieder nicht. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe.
Was gilt denn als, oder wer gilt denn als sozial benachteiligt?
Wir definieren es jetzt nicht konkret an irgendwelchen Zahlen oder so, ne? Sondern wir sagen Menschen, die zunächst einmal beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft sozial benachteiligt sind, aber natürlich auch finanziell benachteiligt. Klar, bei uns die deutschen Verkäufer sind natürlich viele im Hartz-IV-Bezug, einige aber auch nicht. Und wir haben auch natürlich auch einige ausländische Verkäufer, die hier in der Regel gar keine Sozialleistung bekommen. Was für uns wiederum sehr wichtig ist, weil diese Verkäufer dürfen unbegrenzt die Zeitung verkaufen. Wir haben natürlich bei den deutschen Verkäufern, die Sozialleistungen bekommen, oft die Thematik, dass natürlich das, was sie dort verdienen, auch ein Zuverdienst ist zu diesen Sozialleistungen und das ist gedeckelt.
Okay. Ja,
beziehungsweise, wenn es bestimmte Grenzen übersteigt, dann müssen sie im Prinzip einen Großteil dieser Einnahmen wieder abgeben. Und deswegen haben wir natürlich auch einige, die wirklich nur ein bestimmtes Kontingent immer an Zeitungen verkaufen, weil das eben entsprechend durch die Sozialbehörden gedeckelt ist.
Okay. Mich interessieren immer die menschlichen Schicksale. Kannst du uns vielleicht mal ein oder zwei Geschichten von Menschen erzählen, die durch den Verkauf vom Trottwar wieder aus ihren Problemen rausgekommen sind oder aus der Obdachlosigkeit?
Ja, also ein ganz prominentes Beispiel bei uns sozusagen ist bei uns der Thomas Schuler, der bei uns auch nicht nur mittlerweile Verkäufersprecher ist, weil er schon sehr lange eben bei uns ist, sondern er ist auch mittlerweile Stadtführer, da kann ich gleich noch was zu sagen, und er ist mittlerweile bei uns fest angestellt. Und der Tommy, der geht auch sehr offen damit um, dass er eben starker Alkoholiker war, also ein sogenannter Pegeltrinker, und der über seine Frau, die auch bei uns arbeitet, zu Trottwar gekommen ist. Und er sagt ganz klipp und klar, wenn es Trottwar damals nicht gegeben hätte, wäre jetzt schon tot.
Okay.
Das glaube ich, trifft für viele zu.
Mhm.
Wir haben natürlich auch ganz tolle Geschichten dahingehend, dass wir Verkäufer haben. Tommy ist ein Beispiel, aber es gibt noch andere, die eben festgestellt haben, Mensch, so verkaufen auf der Straße, Leute ansprechen, Leute anlächeln. Ja?
Mhm.
Das ist so etwas, was ich kann. Und die dann entsprechend erfolgreich damit sind und die wir beispielsweise dann auch als Festverkäufer anstellen. Ja, das ist das, was wir eben anbieten, dass man über den freien Verkauf in eine Festanstellung kommen kann. Dafür muss man bestimmte Stückzahlen, ich sag mal, verkaufen und einfach zuverlässig sein. Und dann bekommen diese Verkäufer bei uns einen ganz regulären Arbeitsvertrag. Mhm. Ja, genauso wie ich auch einen habe. Und die kaufen dann diese Zeitung eben auch nicht zum halben Preis ein, sondern die zahlen erstmal den vollen Preis beim mhm. Einkauf, weil sie dann im Gegenzug anhand ihrer Verkaufszahlen ein Gehalt bekommen. Mhm. Und wir haben das so ausgestaltet, dass wir diese Leute nicht schlechter stellen, als wenn sie freie Verkäufer sind. Das heißt, die sollen eigentlich mit jeder verkauften Zeitung netto das gleiche in der Tasche haben wie ein freier Verkäufer. Mhm. Man hat natürlich einen festangestellten Abzüge, ne? Der zahlt Steuern, der zahlt Sozialabgaben, also ne, brutto, und dann ist ja unten nur noch netto, ist ja weniger. Und das haben wir aber so angepasst, dass sie im Prinzip gleich viel verdienen. Und diese Mehrkosten, also so ein fester Verkäufer ist für uns einfach teurer, mhm. Die finanzieren wir eben quer, eben durch beispielsweise die Einnahmen aus dem Abo, weil wir die ja entsprechend mhm. voll bekommen.
Mhm. 1,40 Euro zahlen die normalen Verkäufer, hast du vorhin erzählt. Ja. Für 2,80 Euro wird die Zeitung verkauft. Wenn ich jetzt dem Verkäufer 5 Euro gebe, kann er den Rest behalten?
Ja. Das wissen wir ja auch gar nicht, wie viel du ihm da auf der Straße gegeben okay, hast.
Also da muss
ja.
er auch keine Angaben machen. Nein. Oder so. Okay.
Was mir nur ganz wichtig ist, da möchte ich wirklich ein bisschen aufklären. Mhm. Wir wissen, dass es ganz viele Menschen gibt, die, und das ist ja gut gemeint, die sagen sich, ach Gott, so eine Straßenzeitung oder eine Obdachlosenzeitung brauche ich gar nicht und geben dem Verkäufer 2 Euro in die Hand. Mhm. Das bedeutet natürlich, dass der Verkäufer 2 Euro bekommen hat, ganz klar, und der freut sich, aber wir haben keine Zeitung verkauft in dem Moment. Mhm. Also wir müssen natürlich als Verein natürlich auch irgendwo unsere Kosten decken. Also wir brauchen schon auch diese 1,40. Mhm. Man kann ja Trinkgeld geben, gar keine Frage, aber bitte auch die Zeitung nehmen,
okay.
Weil nur wenn wir Zeitungen verkaufen, dann können wir das Projekt auch entsprechend weiter vorantreiben. Wenn sozusagen unsere Verkäufer nur noch Spenden bekommen, aber die Zeitung nicht verkauft wird, dann wird das irgendwann nicht mehr funktionieren.
Ja, logisch, okay. Ja. Das heißt aber, die normalen Verkäufer, die sind nicht fest angestellt?
Nein, die sind frei.
Okay, ja. Okay. Wie sieht denn eigentlich so ein ganz normaler Arbeitstag von so einem Trottwar-Verkäufer aus?
Also was mir ganz wichtig ist zu sagen, weil da wissen wir auch, da gibt es oftmals ein bisschen falsche Vorstellungen. Ich kann jeden nur einladen, der das jetzt hier hört, mal morgens bei uns vorbeizukommen in der Falkertstraße in Stuttgart, Falkertstraße 56. Bei uns ist Hauptvertriebszeit morgens ab 7:30, so zwischen 7:30 und 9. Mhm. Also die Masse der Verkäufer, die an dem Tag kommt, um sich mit Zeitungen einzudecken, kommt so zwischen 7:30 und 9, also schon relativ früh morgens. Mhm. Und die kommen ja von überall her. Und normalerweise können wir denen, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, natürlich hier auch in unseren Räumlichkeiten ein Frühstück anbieten. Und dann starten da wirklich so ganze Gruppen mitunter dann in den Tag und verkaufen dann eben die Zeitung auf der Straße. Wir haben einige Verkäufer, die kommen eigentlich relativ regelmäßig, also fast täglich. Weil für viele ist das natürlich auch so ein bisschen wie eine Familie. Es sind im Vertrieb immer die Leute da, die man kennt, mit denen man Schwätzchen halten kann. Und wie gesagt, wenn wir die Möglichkeit haben, natürlich auch die Leute hier in größerer Zahl reinzulassen, dann unterhalten sich die Verkäufer natürlich auch untereinander und erzählen sich auch, wo es vielleicht gerade gut läuft im Verkauf oder auch nicht. Ne? Die tauschen sich ja auch aus, mhm. ist ganz klar. Und von daher ist es wirklich so, dass viele, viele Verkäufer sehr, sehr regelmäßig zu uns kommen. Und weil man muss auch berücksichtigen, So ein Pack Zeitungen, also wir kriegen die immer in 100er Packs geliefert von der mhm. Druckerei, das ist auch schwer. Ja. Mhm. Also wenn jetzt jemand 1000 Zeitungen verkauft im Monat, die kann er nicht auf einen Schlag mitnehmen, okay. Ja, aber das ist entsprechend schwer. Und wir freuen uns immer, wenn unsere Verkäufer kommen. Ja.
Okay, mitnehmen ist ein gutes Stichwort. Wenn jetzt jemand nicht aus Stuttgart kommt, sondern sagt auch mal aus Ludwigsburg oder sowas, mhm. ja, wie macht er das, weil nicht jeder hat ein Auto?
Genau, also zum einen natürlich gibt es viele, die dann eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hierher kommen. Mhm. Und wir haben eben diese Außenstellen. Also wir haben diese Partnerorganisationen, das ist ganz unterschiedlich. Das sind insgesamt 12 Stück mittlerweile, mhm. eben hier in der Region verteilt. Wie gesagt, die östlichste ist Ulm, ist Aalen, Heidenheim, Schwäbisch Gmünd. Wir haben im Süden Tübingen, Reutlingen. Ludwigsburg ist auch eine Außenstelle. Okay. Und das geht eben über Heilbronn bis nach Heidelberg.
Okay.
Und Außenstelle heißt, dort ist irgendeine andere Organisation, zum Beispiel eine Einrichtung von der Caritas oder von der Arbeiterwohlfahrt oder ein privater Verein. Und dort liefert unser Fahrer, wenn die Zeitung gedruckt ist, eine größere Stückzahl hin. Also dann liefert er zum Beispiel 2000 Zeitungen nach Tübingen. Und die Einrichtung dort, wo er die eben hinliefert, die gibt dann die Zeitungen an die Verkäufer dort aus und die rechnen dann mit uns ab.
Okay, okay. Wie reagieren eigentlich so die Menschen im Allgemeinen auf die Straßenverkäufer? Weil ich sehe, manche, die halten dann ein kleines Schwätzchen mit denen, manche laufen aber einfach nur stur dran vorbei und beachten die gar nicht.
Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja natürlich gerade die Verkäufer, die schon länger bei uns sind, die so ihren festen Kundenstamm haben. Mhm. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir wollen. Ich meine, man muss sich überlegen, jeder unserer Verkäufer ist eigentlich wie ein kleiner Unternehmer. Mhm. Ja? Und ich meine, jedes Unternehmen wünscht sich Stammkunden. Und das ist das, was unsere Verkäufer sich über die Jahre wirklich aufbauen können. Was wir ja relativ viel machen, ist, dass wir die Verkäufer in unserer Zeitung porträtieren, mhm, und so die Geschichten der Leute erzählen. Und das ist für viele oft so ein Schub, also wenn die das erste Mal porträtiert werden, weil natürlich ganz viele Menschen dann das lesen, die vorher nur in Anführungszeichen die Zeitung gekauft, mhm, haben. Und dann werden die ganz oft angesprochen. Mensch, ich habe gelesen über Sie in der Zeitung, ich wusste ja gar nicht, dass Sie da und da herkommen oder was auch immer, das und das vorher gemacht haben. Und da entstehen ganz tolle Beziehungen und wir haben sehr viele Leserinnen und Leser, die natürlich dann so ihren Verkäufer haben und ihre Verkäuferin haben und die Leute dann auch zum Beispiel auch gezielt unterstützen, mhm, gezielt dann da, was ich, mit allem Möglichen unterstützen. Und das ist eigentlich der Idealzustand, den wir natürlich erreichen wollen, dass, mhm, die Leute eben langfristig dabei sind, dass sie eben wieder ins Leben zurückfinden. Und eines ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich bin öfter schon gefragt worden, gerade wenn wir mit Menschen, die ganz normal im Leben stehen, mal auch selber verkaufen gehen, was wir anbieten, mhm, dass die immer sagen, das ist sozusagen so, für die ist es eine Überwindung, sich auf dieses Niveau herabzulassen. Mhm. Das darf man natürlich so nicht sehen, weil unsere Leute kommen von der anderen Seite. Ja? Mhm. Die haben teilweise dann wirklich auf der Straße gelebt, die haben vorher gebettelt, die hatten keine sozialen Kontakte, die wurden nicht angesprochen und jetzt stehen die da mit ihrer Jacke, wir haben ja unsere Verkäufer mit recht hochwertigen Jacken ausgestattet oder mit unseren Trottwarkitteln, mhm, bieten diese Zeitung an und kommen mit Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft ins Gespräch und erfahren dadurch eine unglaubliche Wertschätzung. Und wir merken das immer dann, wenn beispielsweise jemand von unseren Verkäufern zum Beispiel stirbt, was, mhm, ja auch vorkommt, weil diese Personen dann irgendwann nicht mehr an ihrem Platz stehen, mhm, und dann laufen hier, je nachdem wer das war, hier die Telefone heiß. Also rufen, okay, dann die Leute hier wirklich an und fragen, Mensch, ich kaufe hier immer regelmäßig bei meinem Verkäufer in Degerloch oder wo auch immer, den habe ich jetzt schon dann so lange nicht mehr gesehen und ja, war jetzt beispielsweise dieser Fall. Und dann musste man eben dann sagen, ja, dass der Herr leider verstorben ist. Mhm. Und was eben noch was ganz Besonderes ist bei Trott war, wir haben eine eigene Grabanlage. Mhm. Wir bieten unseren Verkäufern an, dass sie zu Lebzeiten erklären können, dass sie mal auf dieser Anlage beerdigt werden möchten. Und, mhm, Trott war übernimmt die gesamten Kosten, die dadurch entstehen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben festgestellt, dass wenn jemand jetzt keine Angehörigen hat, wenn da kein Geld da ist, nichts, dann wird er wirklich, ich sag mal, anonym, mhm, ja, man kann fast schon sagen, in einem Massengrab beigesetzt, ja. Und das ist eigentlich würdelos. Und wir haben dann mit der Stadt eine Kooperation schließen können, dass wir auf dem Zentralfriedhof in Bad Cannstatt, auf dem Steinhaldenfriedhof, eine Grabanlage bekommen haben. Dort haben wir 60 Gräber reserviert, mhm, also 60 Urnenplätze reserviert. Und von diesen 60 Plätzen sind jetzt leider schon 10 wirklich, mhm, belegt. Mhm. Und das Tolle in Anführungszeichen ist immer dann, wenn wir so eine Beerdigung haben und dann kommen auf einmal ganz viele Menschen, die wir gar nicht kennen und dann stellt sich nachher heraus, das sind alles Stammkunden, okay, von diesem Verkäufer. Weil wir berichten natürlich immer, mhm, drüber, wenn jemand verstirbt, und bringen einen Artikel natürlich. Und die lesen das dann und kommen dann dahin. Wir, mhm, veröffentlichen das auch immer, wann ist die Beisetzung und dass man da hinkommen kann. Und das ist einfach, für uns ist das eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir diese Grabanlage haben. Das ist unheimlich wichtig.
Eigentlich eine schöne Sache, kann man sagen. Also find ich jetzt. Also schön, du weißt, wie ich es meine.
Ja, klar.
Welche Menschen kaufen und lesen das Trottwar eigentlich?
Ach, querbeet, aber wenn man mal so im Schnitt das anschaut, ist unsere Kundschaft wahrscheinlich im Schnitt eher weiblich, mhm, und etwas älter.
Okay.
Die ältere Dame. Und also wir machen da ja regelmäßig Studien zu. Also wir hatten erst vor einem Jahr hat ein Student eine Bachelorarbeit darüber geschrieben, mhm, also über eine entsprechende Leseumfrage, auch welche Themen beispielsweise Leute interessieren und so weiter. Und Der Trottwar-Leser ist im Schnitt etwas weiblicher, wie gesagt, etwas älter und besser verdient.
Okay, okay. Und welche Inhalte gibt es denn im Trottwar, wenn man es noch nicht gelesen hat? Also was kann man da alles erfahren?
Ganz viele Themen, die sonst in anderen Zeitungen nicht erscheinen.
Okay, zum Beispiel?
Nein, also wir sind natürlich Sprachrohr zunächst einmal für alle sozial Benachteiligten, also jetzt nicht nur für unsere Verkäufer. Ich hatte es schon gesagt, wir versuchen eigentlich immer Porträts natürlich reinzubekommen, um den Menschen eben ein Gesicht und eine Stimme zu geben, aber natürlich auch alle anderen sozial Benachteiligten. Wir machen regelmäßig Berichte oder Artikel zu Menschen, die auf der Straße leben, aber nicht unsere Verkäufer beispielsweise sind. Grundsätzlich viele soziale Themen. Und natürlich ist es so, wir sind ja keine Tageszeitung. Also wir haben relativ lange Vorproduktionszeiten. Wir erscheinen einmal im Monat. Mhm. Und wir haben eigentlich immer ein Hauptthema und versuchen, möglichst viele Artikel zu diesem Hauptthema zu bringen. Und natürlich mit anderen flankiert. Wir berichten natürlich viel über unsere Projekte. Da möchte ich gleich auch natürlich ein bisschen was zu sagen, was wir alles so noch machen, außer der Zeitung. Und haben oft sehr hochkarätige Interviews mit Spitzenpolitikern, Künstlern, Schauspielern. Also wir sind da immer ganz, wenn wir wollen, kriegen wir eigentlich fast jeden. Also man muss aber dazu Folgendes sagen. Es gibt ja, wir sind ja hier jetzt in Stuttgart oder in Stuttgarter Region, im Südwesten. Es gibt ja eigentlich in den meisten Städten Straßenzeitungen. Und es gibt da auch ein Netzwerk. Es gibt sogar ein internationales Netzwerk, das INSP, also das International Network Street Paper.
Okay.
Und wir unterstützen uns in diesem Netzwerk. Das heißt, es gibt Artikel, spannende Artikel, die jemand ganz anderes gemacht hat, aus dem Ausland beispielsweise, die das INSP dann zum Beispiel übersetzt und die wir dann entsprechend auch veröffentlichen können. Und in dem Zusammenhang hatten wir zum Beispiel jetzt vor der Bundestagswahl eine Serie mit den ganzen Spitzenpolitikern der Parteien. Mhm. Das haben aber nicht wir gemacht, sondern da war eben eine Redakteurin von der Hamburger Straßenzeitung, die früher beim Spiegel war, die sozusagen alle bekommen hat, also über Habeck und wie hieß er denn? Schon vergessen, der CDU-Mann.
Ist egal, wir reden
also alle über Politik. Okay. Ja. Also die haben wir alle im Interview gehabt und natürlich dann halt nur zu sozialen Themen.
Okay.
Ja. Und das wurde dann in, ich glaube, fast 20 Straßenzeitungen deutschlandweit veröffentlicht. Es gibt eine ganz spannende Geschichte mal, weil das bin ich auch schon mal gefragt worden, was ist unsere stärkste Auflage mal gewesen? Die Autorin der Harry Potter Romane, die J.K. Rowling, die war ja selber sozial benachteiligt, bevor sie diesen großen Erfolg mit diesen Büchern hatte. Und die hat mal eines dieser Bücher kurz vorm Start, also kurz vor der Veröffentlichung, einen gewissen Teilvorabdruck in einer großen Zahl von Straßenzeitungen in ganz Europa erscheinen lassen. Und man konnte sozusagen also erstmals aus diesem neuen Roman damals in den Straßenzeitungen lesen.
Krass, okay.
Und da war natürlich die Frage, ja, wie viel drucken wir denn jetzt davon? Und dann haben wir, glaube ich, damals, 50.000 Stück gedruckt.
Okay.
Und die waren nach 5 Tagen ausverkauft.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Coole Sache, geil. Was sind das denn für Menschen, die sonst noch bei Trottwar arbeiten? Also zum Beispiel du, ihr habt ja auch noch Journalisten, die hier arbeiten. Also was sind das für Menschen?
Genau. Also zunächst mal bei uns normal angestellt und jetzt nicht im Verkauf, sind auch wiederum viele sozial Benachteiligte. Mhm. Bei uns im Vertrieb beispielsweise. Und ansonsten, ist unsere Führungscrew hat ganz unterschiedlichste Herkunftsgeschichten. Ja, also das ist wirklich ganz spannend. Wir haben auf der einen Seite zum Beispiel meinen Chef, der jetzt einmal natürlich aus dem Journalismus kommt, der das Ganze auch mit gegründet hat und mit aufgebaut hat. Und ohne ihn, glaube ich, würde es Trottwar heute auch, glaube ich, gar nicht mehr geben, der da also sein ganzes Herzblut reingesteckt hat über all die Jahre. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich war ursprünglich mal Offizier bei der Bundeswehr.
Okay.
Habe mich also verpflichtet damals, habe an der Bundeswehruniversität in Hamburg Betriebswirtschaftslehre studiert und war nach meiner Bundeswehrzeit dann in der Finanzdienstleistungsbranche in unterschiedlichsten Funktionen. Habe dann zufällig Trottwar kennengelernt, weil ich in der Nähe gewohnt habe, habe eben dann meinen Chef, meinen jetzigen damals kennengelernt, den Helmut Schmidt, und habe irgendwann gedacht so, ey, auf das, was du da gerade machst, hast du irgendwie gar keinen Bock mehr. Mach mal was Ordentliches, in Anführungszeichen, mach mal was Soziales. Oder, ne? Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel einen ganz anderen Hintergrund als die anderen Leute bei uns. Okay. Und das macht es aber aus, weil ich sag mal, die wenigsten starten in irgendwie nach der Schule in der Ausbildung und sagen, ich möchte mal bei einer Straßenzeitung arbeiten. Ich glaube, das sind die wenigsten. Und von daher sieht man eine sehr, sehr bunte Truppe.
Sehr schön. Ich habe im Internet gelesen, den Verkäufern ist es wichtig, von der Bevölkerung auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden. Funktioniert das?
Ja, okay. Sicherlich. Also das muss man ganz klar sagen. Es gibt, ich hatte es ja gesagt, es gibt ja viele, die dann den Verkäufern beispielsweise einfach nur 2 Euro in die Hand drücken. Mhm. Natürlich, viele nehmen das dann. Aber wir haben auch einige, die es einfach grundlegend ablehnen. Also die sagen dann, pass mal auf, du kannst dir für 2,80 Euro die Zeitung kaufen. Mhm. Aber ich habe früher gebettelt, da will ich nie wieder hin. Okay. Und deswegen nehme ich das nicht.
Okay.
Also, und das ist einfach das ist eine Form von Selbstwertgefühl, die, wie man das sonst herbekommt.
Ne? Ja, das stimmt. Erleben die Verkäufer auch Anfeindungen?
Ja.
Echt?
Ja. Also, wir haben natürlich, also man muss natürlich, also zum einen ist es so, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, wir haben natürlich auch einige Osteuropäer bei uns. Mhm. Als die Erweiterung ja der EU-Freizügigkeit kam, waren diese Menschen ja ganz legal hier. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie gehen wir damit um? Die Frage stellen sich natürlich alle Straßenzeitungen. Mhm. War ja auch beispielsweise vor einigen Monaten mal Thema bei den Tafeln, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben eigentlich von vornherein gesagt, wer sozial benachteiligt ist, ist sozial benachteiligt. Wir wollen hier nicht unterscheiden nach Herkunft. Mhm. Was wir mittlerweile machen, ist schon, wir schauen, dass wenn Menschen zu uns kommen, dass sie halt die Sprache im gewissen Umfang können. Ne? Mhm. Dass man einfach auch mit den Kunden kommunizieren kann. Aber grundsätzlich ist das bei uns kein Einstellhinderungsgrund. Mhm. Und ich möchte dazu auch Folgendes sagen. Also ich komme auch viele Jahre rum in Deutschland, kenne eigentlich alle Städte ganz gut. Und wir haben beispielsweise bei uns Slowaken als freie Verkäufer beschäftigt. In anderen Städten, ist so mein Gefühl, ist es ein bisschen subjektiv natürlich, aber in anderen Städten ist diese europäische Bettelei, was man oft hat, diese Bettlerbanden, in Stuttgart ist es ganz wenig. Ich finde, also es ist im Vergleich zu anderen Städten wie Hamburg oder so, ist es relativ wenig. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir einen Teil von diesen Menschen bei uns beschäftigt haben. Und das sind gerade die, die sagen, pass auf, ich will nicht mehr betteln. Mhm. Ich mache das nicht mehr. Ich habe hier was ganz anderes kennengelernt. Und aber es ist halt natürlich schwierig. Wir werden da oft angefeindet, auch aus der rechten Ecke, ganz klar. Auch Leute, die sich ganz konkret zu einer aktuellen Partei im Bundestag bekennen. Wir kriegen auch viel, ja, Shitstorm wäre jetzt zu viel gesagt, das nicht, aber wir kriegen teilweise schon ziemlich böse Leserbriefe zu diesem Thema. Ja.
Was steht da drin so?
Also ich hatte ein eigentlich fast schon lustiges Ereignis letztens, da klingelt mein Telefon und da war ein älterer Herr dran, der wirklich wortwörtlich zu mir gesagt hat, also er hätte jetzt da festgestellt, in Stuttgart am Schlossplatz, da würden junge Roma verkaufen und dann hat er gesagt, wissen Sie, früher, so im breiten Schwäbisch, dann wissen Sie, früher, da war der Trottwarverkäufer noch ein Deutscher, dem man die Spuren des Lebens im Gesicht angesehen hat. Das hat er wirklich so gesagt.
Krass.
Und ja, was soll man dazu sagen? Nix. Okay. Deswegen auch die Porträts. Also deswegen auch ganz wichtig, auch die Porträts und auch die Porträts unserer osteuropäischen Verkäufer, um einfach auch den Menschen zu zeigen, was diese Menschen alles so auch schon durchgemacht haben. Und zum Beispiel, wir haben eine Gruppe, wie gesagt, von Slowaken, das sind Slowaken aus der Ostslowakei, die Romas sind und eigentlich Ungarisch sprechen und dort in der Heimat, wo sie ursprünglich herkommen, eben völlig ausgegrenzt sind. Ja. Und hier haben sie einfach wieder, also sind sie fester Bestandteil dieser Gesellschaft und haben wie gesagt viele Stammkunden und sind für uns ganz wichtige Kollegen. Ja. Mit so nennen. Das sind meine Kollegen.
Okay. Trotwa ist ein Verein. Wie finanziert ihr euch? Durch Werbung oder wie läuft das ab?
Wir finanzieren uns zum einen natürlich durch den Zeitungsverkauf. Wir haben ja auch Anzeigen, die man bei uns schalten kann. Querbeet. Okay. Und dann haben wir noch andere Projekte, da komme ich am besten dann gleich nochmal zu, über die wir Einnahmen generieren. Und wir finanzieren uns zu einem nicht ganz unerheblichen Teil auch über Spenden.
Okay.
Ja.
Okay.
Das ist so. Und man muss dazu Folgendes wissen, wir sind ja keine kleine Straßenzeitung, also wir gehören schon zu den größeren in Deutschland. Es gibt ganz unterschiedliche, von sehr professionell bis wirklich nur ganz kleine Auflage, irgendwie zwei Mann, die das machen. Und wir sind von den großen Straßenzeitungen, soweit ich das überblicken kann, auch die einzige wirklich noch unabhängige Straßenzeitung, weil so eine Straßenzeitung hat ja auch ein wichtiges Organ, also die Zeitung, da kann man ja auch entsprechend veröffentlichen. Und sowas ist dann... wird dann gern mal einverleibt von zum Beispiel großen kirchlichen Trägern beispielsweise. Und so ist es eben, dass jetzt die großen, die ganzen anderen großen, wie zum Beispiel aus Hamburg, gehören zu Caritas zum wesentlichen Teil. Es gibt in München die besondere Situation, dass der Rudolf Mooshammer, der Modedesigner, schon zu Lebzeiten ja viel für Obdachlose gemacht hat und dem seine Stiftung, die es heute noch gibt, finanziert das auch nicht ganz unwesentlich. Und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf, dass wir sozusagen weiterhin unabhängig unterwegs sind und einfach auch wir haben einfach eine breite Unterstützung in der Bevölkerung. Also es sind einfach viele Menschen, die uns teilweise nur kleine Beträge spenden, aber viele Menschen, die können halt auch was bewegen. Okay. Was vielleicht in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ich würde mal auf das Thema Corona kommen.
Da kommen wir nachher gerne
mal drauf. Okay, dann machen wir das gleich.
Genau. Was mich noch interessiert, wären die Projekte. Was
die Projekte, genau. Also, wir haben als Straßenzeitung ja angefangen und haben dann das mit den Festverkäufern gemacht und haben uns dann wirklich geöffnet für andere Themen. Also es geht mittlerweile eben bei Trottwa auch darum, auch außerhalb des Straßenzeitungsverkaufs Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Menschen wieder eine Arbeit zu geben, die auf diesem sogenannten ersten Arbeitsmarkt so gut wie keine Chance haben. Und da haben wir mehrere Projekte. Ein Projekt, das als erstes kam, ist die sogenannte alternative Stadtführung, wo eben der Thomas Schuler auch drin angestellt ist. Da haben wir zwei Stadtführer. Diese Stadtführer, also der Tommy und noch die Doris Walter, die führen Gruppen, nicht an die, ich sag mal, normalen touristischen Sehenswürdigkeiten der Stadt Stuttgart, sondern an die Hotspots aus Sicht eines Obdachlosen. Unsere Stadtführer, die wir bisher alle hatten, manche machen es nicht mehr, aber die wir hatten, waren eben alle selber obdachlos und führen die Menschen an diese Orte und erzählen von dieser Zeit. Und das ist sehr, sehr prägend. Also wir kriegen da auch unheimlich gute Kritik immer. Das heißt, wie gesagt, wir zeigen zum einen diese Orte, die Leute, die erzählen ihre Lebensgeschichte, zeigen aber eben auch Einrichtungen. Also man geht an bestimmten Einrichtungen vorbei hier in der Stadt, erklärt darüber auf, was passiert da drin. Und das ist ganz spannend, weil wir oft dieses Feedback bekommen von Leuten, die schon seit Jahrzehnten in Stuttgart leben und sagen, ich lebe schon seit Jahrzehnten hier, aber ich habe so nach dieser Stadtführung gehabt, ich kannte meine Stadt eigentlich gar nicht richtig. Okay. Ich wusste ja gar nicht, was es hier alles an Einrichtungen gibt für beispielsweise obdachlose Jugendliche und so weiter und so weiter. Das wird alles in dieser dieser Stadtführung erzählt. Die startet in der Regel am Charlottenplatz und geht dann so Richtung Marienplatz. Und natürlich wird dann auch bei der Stadtführung viel auch über den Verein natürlich erzählt und wie eben die Stadtführer eben aus ihrer Obdachlosigkeit rausgekommen sind. Das zweite Projekt, was für uns sehr wichtig ist, ist das Spende dein Pfand-Projekt. Das haben wir 2013 begonnen am Stuttgarter Flughafen und mittlerweile habe ich dort 5 Menschen in Vollzeit beschäftigt. Was ist das Spende dein Pfand-Projekt oder wie ist es entstanden? Es ist eigentlich entstanden aus einer Notsituation heraus. Der Flughafen war ja einfach mit dieser Situation konfrontiert, dass die Passagiere keine Flaschen mehr durch die Sicherheitskontrolle nehmen dürfen und da kommt natürlich entsprechend was zusammen. Und das war ein ziemliches Chaos und eine ziemliche Sauerei, weil die waren dann auch teilweise halb voll und dann wurden die da ausgeleert und alles. Also wir haben dann einfach spezielle Plexiglas-Tonnen gebaut oder bauen lassen, über die man das sammelt. Und wir haben im Keller am Flughafen haben wir dann einen Raum und dort wird es sortiert. Also sortiert nach eben Einweg, diese 25-Cent-Gebinde, Mehrweg und Müll natürlich. Und das ist auch eine, sag mal, mittlerweile echt komplexe Logistik, weil da kommt gerade jetzt, ich meine, gut, jetzt Corona ist alles ein bisschen anders, ne? Aber gerade in den Ferienzeiten im Sommer kommen da so viele Flaschen zusammen, dass wir da im Schichtbetrieb dann arbeiten. Also da fängt der erste morgens um 7 an und der zweite hört um 22 Uhr auf. Obwohl wir 18 Container da oben stehen haben, die werden also entsprechend schnell voll in diesen Zeiten. Und wir haben als Logistikpartner dort eben dann den grünen Punkt. Mhm. Und der grüne Punkt, der organisiert die ganze Logistik, die dahinter steckt. Das heißt, wir haben einen großen Container dort oben. Dort wird es gesammelt, die holen das dann ab. Dann wird es industriell gezählt. Also wir gehen jetzt nicht mit diesen einzelnen Flaschen irgendwie zum Supermarkt und stecken das dort in den Automat, sondern das wird industriell gezählt in der industriellen Anlage. Und der grüne Punkt überweist uns dann sozusagen das Pfand. Mhm. Ja? Und da waren wir die Ersten. Wir haben das in Stuttgart entwickelt. Das hat ein Vorstand von uns und eine Studenteninitiative in Enactus haben das angefangen, haben das entwickelt, eben mit dem grünen Punkt zusammen. Und da ist unheimlich viel daraus entstanden, weil wir waren die Ersten in Stuttgart und mittlerweile sind es, glaube ich, 10 oder 11 Flughäfen in ganz Deutschland. Okay. Und es sind weit über 20 Menschen, die in diesem Projekt eine Anstellung bekommen haben. Wir zahlen diese Leute ordentlich, deutlich über Mindestlohn. Und und das wird auch beispielsweise vom grünen Punkt auch bezuschusst. Also normalerweise verlangen die eine Gebühr dafür, dass man diese Flaschen dann zählt und die Logistik, das wird dann an uns immer zurückgespendet. Und das ist ein ganz tolles Projekt. Stand natürlich jetzt massivst, auf der Kippe will ich nicht sagen, aber es war natürlich jetzt extrem schwierig. Wir hatten ja in Stuttgart dann noch zusätzlich zur Pandemie den Flughafen dann auch komplett geschlossen. Mhm. Ja. Und der Flughafen alleine ist es nicht. Also wir haben auch dann Außenstellen dann mittlerweile. Wir haben Pfandbehälter an Schulen stehen, an den Unis, in Hotels, bei Firmen. Seit neuestem auch speziell angefertigte Container in großen Eingangsbereichen in der Stuttgarter Messe. Mhm. Weil wir natürlich wissen oder vermuten, dass diese Zahlen, die wir am Flughafen hatten vor der Pandemie, nicht mehr kommen werden, weil einfach weniger geflogen wird. Und um diese Jobs halten zu können, brauchen wir einfach neue Einnahmequellen. Und das ist eben das Spende Dein Pfand-Projekt. Und diese Menschen, die dort arbeiten, haben alle, wie gesagt, haben nur schwierig Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das sind auch Substituierte dabei. Mhm. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Projekt wird weiterleben. Ich habe gerade das heute Gespräch mit Grünpunkt gehabt, wie es jetzt weitergeht. Und wir werden es weiter ausbauen. Und das ist ganz wichtig. Okay. Und da generieren wir natürlich entsprechend dann auch Einnahmen drüber, um diese 5 Stellen zu finanzieren. Im Moment ist es ein bisschen bezuschusst durch uns. Ja, wir kriegen es im Moment noch nicht voll in die Gewinnzone. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir das mittelfristig hinbekommen.
Okay. Du hast jetzt vorher angesprochen, es gibt noch andere Straßenzeitungen. Mhm. Es gibt aber auch unseriöse Straßenzeitungen, habe ich gelesen.
Ja.
Was bedeutet unseriös in dem Fall?
Also zunächst mal bedeutet unseriös, dass Straßenzeitungen sich nicht an, oder dass diese Straßenzeitungen sich nicht an bestimmte Regeln halten. Mhm. Und das ist einfach ganz klar, zum Beispiel die Regel, dass man nicht im Bereich des anderen wildert. Ja, okay. Also wir haben halt dann Zeitungen, also wie gesagt, wir sind natürlich die größte Zeitung in Deutschland, aber es gibt ganz klare Grenzen. Also es gibt ja in Freiburg zum Beispiel noch die Freien Bürger, würden niemals auf die Idee kommen, in Freiburg unsere Zeitung zu verkaufen. Ja. Obwohl wir jetzt schon mit Baden-Baden da ein bisschen ranrücken, das sollten wir natürlich nicht tun. Aber es gibt andere Zeitungen, die verkaufen einfach überall, sind auch wirklich, ehrlich gesagt, eigentlich ihr Geld nicht wert, weil da steht nur Blödsinn drin mitunter. Und was eigentlich das Schlimmste ist, das sind halt echte Drückerkolonnen.
Okay.
Und das wissen wir halt auch, das wissen wir natürlich auch über die Gespräche mit der Polizei. Wir sind im sehr guten und sehr engen Austausch mit der Polizei zu all diesen Themen. Und auch die berichten uns natürlich dann darüber, weil die dann teilweise aufgreifen und dann das entsprechend beschlagnahmen. Es ist so, dass beispielsweise in Rheinland-Pfalz, ganz interessant, das nicht möglich ist.
Okay.
Es gibt also eine, ich sag mal, unseriöse Zeitung, die druckt sogar in ihre Zeitung rein, dass sie nicht in Rheinland-Pfalz verkauft werden darf.
Okay.
Weil da gibt es ein entsprechendes Gesetz. Da geht es um, grob gesagt, so darum, dass man geht es um Spendenbetrug. Mhm. Ja. Und das haben wir in Baden-Württemberg nicht. Also es ist grundsätzlich nicht verboten. Und das ist halt für uns ein Problem. Aber es ist so, dass die Städte da wiederum ordnungspolitisch durchgreifen. Also sie sagen halt, es ist grundsätzlich nicht verboten, aber wir wollen als Ordnungsamt, Ordnungsbehörde das hier nicht. Und dann wird es dementsprechend verboten. Ja.
Woran kann ich jetzt als Leser solche unseriösen Straßenzeitungen erkennen?
Also die eine, mit der wir hier immer Probleme haben, ist erstmal daran zu erkennen, dass sie, wie gesagt, dass da kaum was drinsteht. Das sind, glaube ich, nur 12 Seiten.
Okay.
Interessanterweise wechseln die öfter mal den Namen.
Okay.
Ja, also mal hieß es Streetworker, dann hieß es Straßenlicht.
Okay. Ist, Okay.
Und wenn dann da eine Adresse, kann man jetzt in dem konkreten Fall, wenn eine Adresse an Darmstadt steht und wenn man googelt, feststellt, dass es eine Dönerbude ist, aus dieser Dönerbude raus wird die Zeitung verkauft.
Okay, alles klar. Welchen Schaden erzeugen denn solche unseriösen Blätter bei den Seriösen, wie im Trott war?
Also natürlich ist klar, mit jeder nicht verkauften Zeitung entsteht natürlich ein Schaden für uns. Wir haben, das ist eigentlich, das kommt wirklich öfter vor, als man glaubt. Wir haben immer wieder dann gerade ältere Menschen, die sich dann bei uns melden. Und die kommen sich sozusagen so ein bisschen verarscht vor. Ja? Weil die gehen dann teilweise her, die nehmen unser Titelblatt und legen das oben drüber. Ja? Und tun so, als würden sie Trottwar verkaufen und drücken den Leuten dann aber diese Zeitung in die Hand. Und die fühlen sich ganz schlecht. Und sagen, oh, jetzt habe ich da dem Geld gegeben und so. Und ich wollte doch eigentlich eine Trottwar kaufen. Das ist so ein bisschen, das kann man natürlich nicht vergleichen, aber so ein bisschen vom Gefühl her, wie bei dieser Enkeltrick-Geschichte. Ja? Den Leuten ist das unheimlich peinlich und die beschäftigt das. Ne? Und deswegen, wie gesagt, können wir immer nur raten, also hier bei uns in der Region gibt es halt Trottwar und die hat 40 Seiten und entsprechend hochwertig und einfach mal ein bisschen genauer hingucken, dann kann da auch nicht so viel schief gehen.
Alles klar, gut. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was wir gerade schon vorher angesprochen haben, was uns alle beschäftigt, Corona.
Ja.
Wie habt ihr denn beim Trottwar die Corona-Zeit bisher erlebt mit all den Auswirkungen wie Lockdowns etc.?
Also man muss ja erst einmal sich nochmal zurückversetzen, das Ganze ist ja schon fast 2 Jahre her. Heute sind wir ja alle irgendwie Pandemie-Profis. Ja? Wir kennen uns mit Hygienekonzepten und 2G, 3G plus und was es alles gibt, kennen wir uns bestens aus, haben alle genug Masken und das war am Anfang ja überhaupt gar nicht so. Ich habe das manchmal schon wirklich verdrängt. Und für uns hat sich am Anfang erst einmal eine ganz grundlegende Frage gestellt, dürfen wir überhaupt weiterhin verkaufen? Das war nämlich nicht geklärt.
Okay.
Es war am Anfang, es kam der Lockdown, alle Läden mussten zumachen. Es stand in diesen ganzen Verordnungen natürlich auch nicht explizit Straßenzeitungen drin. Hatte man natürlich vergessen. Wir haben uns ein bisschen daran orientiert, dass die Kioske offen haben durften. Haben gesagt, wenn Kioske offen haben dürfen, dann... Wir haben dann wirklich direkt im baden-württembergischen Innenministerium nachgefragt und haben dann über eine Pressemitteilung und auch über ein persönliches Schreiben vom Innenminister die Genehmigung bekommen, weiterhin zu verkaufen. Das war das Erste. Okay, wir wussten, wir dürfen weiter verkaufen. Da ist uns natürlich schon mal ein Stein vom Herzen gefallen. Und dann ging es um die Frage, ja gut, wir dürfen weiter verkaufen, aber machen wir es denn? Weil dann hatten wir schon viele Meldungen bekommen, dass andere Straßenzeitungen den Verkauf einstellen. Das haben wir natürlich hier auch diskutiert. Da haben sich hier unglaubliche Szenen abgespielt. Also hier standen die Leute wirklich mit den Tränen in den Augen, als wir das angedacht haben. Man darf nicht vergessen, in der Zeit damals haben die Tafeln zugemacht, viele andere Einrichtungen hatten zu, bestimmte Unterkünfte auch waren zu. Und wir haben halt damals gesagt, also gut, wir haben erstmal eines gemacht. Wir hatten die Idee, unsere Sozialarbeiterin hatte damals die Idee vom kontaktfreien Verkauf. Das heißt, wir haben unsere Verkäufer mit so Schildern ausgestattet, wo drauf stand, wie das funktioniert, dass man sich eben mit Abstand hinstellt, dass man die Zeitung hinlegt vor sich. Und dass man eben so ein Schälchen hinstellt, wo man das Geld reinschmeißen kann, dass es idealerweise kein Rückgeld gibt. Und dass man eben wirklich mit Abstand, so wie wir es heute ja alle irgendwie beherrschen, verkauft.
Okay.
Und da haben wir gesagt, also wenn jemand mit Abstand an der frischen Luft auf einer dann ja leider total leeren Königstraße die Zeitung verkauft, dann ist es auch vom Thema der Ansteckungsgefahr her natürlich viel, viel besser, als wenn der dann irgendwie mit seinen Leuten in der Notunterkunft oder wo auch immer in prekären Verhältnissen ist und sie aufeinander hocken, weil die nichts zu tun haben. Und deswegen war es relativ schnell klar, wir verkaufen weiter, sind dafür sogar teilweise von anderen Straßenzeitungen angefeindet worden, weil wir waren, glaube ich, mit ein oder zwei anderen noch die einzigen, die nicht den Verkauf eingestellt haben. Und dann haben wir aber Folgendes gemacht. Wir haben die Zeitung dann, weil der Umsatz ist dann eingebrochen, das war ja klar. Wir haben zwar ein gewisses Grundrauschen immer gehabt, durch die Supermärkte natürlich, weil dort konnte man natürlich immer weiter verkaufen. Aber es ist natürlich brutal eingebrochen. Und dann haben wir gesagt, okay, das war ja dann Ende März, wir hatten den März noch sehr gut über die Bühne gebracht, verkaufsmäßig. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben die Zeitungen kostenlos aus. Also wir verlangen nicht, damals war es noch 1,30, verlangen nicht den Verkäuferanteil, sondern wir haben die Zeitung an unsere Verkäufer verschenkt, damit sie die zum vollen Preis, wie gesagt, Tafeln waren zu, die hatten echte Sorgen, an Nahrung zu kommen. Und dann haben wir einfach gesagt, wir verschenken die Zeitung. Das haben wir 3 Monate lang gemacht. Mhm. Wir haben 3 Monate lang die Zeitung kostenlos ausgegeben, auch im Nachhinein noch. Also wir hatten Verkäufer, die Angst hatten, die es nicht machen wollten. Denen haben wir das dann nachträglich noch gewährt beispielsweise. Wir haben Verkäufer dann auch direkt finanziell unterstützt. Wir haben dann natürlich als Kompensation natürlich um Spenden geworben, um das kostet natürlich einen Haufen Geld, wenn wir die Zeitung kostenlos rausgeben. Und das hat aber sehr gut funktioniert. Wir haben eben eine große Solidarität erfahren in der Breite der Bevölkerung, aus von den unterschiedlichsten Gruppen. Und was da für Gruppen auf einmal auch aufgetaucht sind und uns unterstützt haben, das war unglaublich. Mhm. Auch Gruppen, die vielleicht sonst nicht so viel miteinander zu tun haben. Also wir hatten zum Beispiel eine super Unterstützung durchs Kommando Cannstatt, mhm, also die Ultras vom VfB Stuttgart, mhm, aber auch zum Beispiel von der Polizei. Okay. also das war ganz toll, ganz große Solidarität, und das hat uns wirklich sehr viel, das war Wahnsinn, das war toll. Ja. Mhm. Und dadurch sind wir ganz gut durch die Pandemie gekommen und konnten eben unseren Verkäufer eben wirklich die Zeitung 3 Monate kostenlos geben. Wir haben natürlich an anderen Stellen natürlich auch entsprechend dann Einbußen gehabt. Also wir hatten natürlich dann die Anzeigen, sind natürlich dann weggebrochen, vor allem durch die Anzeigen von Veranstaltungen, sowas wie Jazz Open oder so, klar, logisch. Die wurden natürlich nicht mehr beworben. Wir haben natürlich auch zum Beispiel gerade Pfand natürlich war ein Riesenverlust. Und wo wir auch dann nicht viel machen konnten, war bei unserem neuesten Projekt, beim Projekt Trott Art. Mhm. Also wir wollen mit dem Projekt Trott Art sozial benachteiligten Menschen die Möglichkeit geben, sich mit Kunst zu befassen, weil Kunst schaffen kostet auch Geld. Ja? Und wir haben jetzt schon zum 3. Mal, und das haben wir auch in der Pandemie immer hinbekommen, ein Workcamp veranstaltet für Steinmetzarbeiten. Das heißt also, da wird aus Sandstein, Quadern, werden dann Kunstwerke geschaffen. Okay, das dauert immer so 2-3 Wochen. Das ist unter professioneller Anleitung, und das sind alles sozial Benachteiligte, die diese Kunst schaffen. Und wir hatten Vernissagen geplant und alles, das ist natürlich alles ausgefallen. Ja. Haben ein bisschen was über unsere Homepage verkauft, aber das war nicht nennenswert. Da hoffen wir, dass wir jetzt so langsam mal wieder in den Bereich kommen, dass wir wieder Veranstaltungen machen können und dass wir auch unsere Kunst verkaufen können. Okay. Weil das einfach, ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt. Ja. Und es geht auch jetzt noch weiter. Wir planen jetzt eine Fusion mit einem anderen Verein. Aber wir können auch erstmal Corona abschließen. Okay.
Ist egal. Was mich noch interessieren würde, aber sind die Verkaufszahlen mittlerweile wieder auf dem normalen Niveau, oder?
Nein. Also wir liegen deutlich noch zurück. Okay. Wir sind vor der Pandemie eigentlich von Rekord zu Rekord gerannt, haben wirklich sehr gut verkauft. Und jetzt liegen wir aktuell so 5.000, 6.000 Zeitungen immer noch zurück. Okay. Also natürlich, wenn man es hochrechnet, dann mit mal 1,40, ist natürlich eine Menge Geld. Mhm. Das liegt halt im Wesentlichen daran, auf der einen Seite haben wir natürlich, was wir auch beim Lockdown hatten, die Supermärkte. Es gibt natürlich immer ein gewisses Grundrauschen. Es gibt das, was uns einfach massiv fehlt, gerade hier in Stuttgart, sind die großen Veranstaltungen. Mhm. Uns fehlen die Volksfeste auf dem Wasen, uns fehlt Weindorf, uns fehlt Weihnachtsmarkt. Ja, 2-mal schon ausgefallen. Dezember ist unser absoluter Hauptmonat normalerweise. Und uns fehlen halt auch ganz banal die Touristen. Mhm. Ja, das wissen wir auch. Das sind viele Touristen, die unsere Zeitung kaufen. Gerade die Leute, die halt in ihrer Heimatstadt sonst sich eine Straßenzeitung kaufen, mache ich ja auch so. Wenn ich in Hamburg bin, kaufe ich auch dort eine Hinzukunst, weil ich halt ein Straßenzeitungsfan bin. Und ich war jetzt aber auch schon ewig nicht mehr in Hamburg. Also das ist halt so. Die Touristen fehlen uns und die Großveranstaltungen. Und deswegen, sind wir leider noch deutlich zurück. Ja.
Okay. Haben sich denn die Schicksale der Mitarbeiter, die die Straßenzeitung verkaufen, durch Corona verschlechtert?
Wir hatten deutlich mehr Tote. Also muss man so knallhart sagen. Ob das jetzt natürlich direkt mit Corona zusammenhängt, schwierig, aber es waren jetzt im letzten Jahr, wir haben noch nicht so viele Leute, da brauchen wir ja nur in unseren Archiv schauen, wie viele Todesanzeigen wir in die Zeitung gebracht haben. Das war sehr, sehr viel. Wir haben bei vielen natürlich noch mehr, also ganz klar spürbar, die Problematiken gehabt wieder, die manch einer vielleicht schon überwunden hatte. Stichwort Alkohol- und Drogenkonsum. Mhm, mh. Das sind leider viele wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, wo sie vielleicht eigentlich schon weg waren.
Okay.
Man ist ja nie ganz weg, ne? Man ist ja nie ganz trocken und so weiter, aber es ist leider so, dass wir das ganz klar sehen können, dass es leider viele wieder zurückgefallen sind. Das ist leider so.
Okay. Wie sieht es eigentlich mit den Impfungen aus bei den Trottmann-Mitarbeitern?
Also Trottmann-Mitarbeiter sind, ich glaube, fast alle geimpft und geboostert.
Die draußen auch?
Wir haben bei den Verkäufern...
Ich habe Verkäufer gemeint gerade.
Bei den Verkäufern. Bei den Verkäufern ist es so, das war ja auch ein ganz grundsätzliches Thema in dieser Diskussion. Wir haben natürlich viele Menschen, die sich nicht tagtäglich, jetzt sagen wir mal, in einer hochwertigen Tageszeitung oder im hochwertigen Fernsehen informieren. Ja? Mhm. Und da gibt es auch viele natürlich... Fehlinformationen und Gerüchte, die man da hört. Also die Impfquote unter unseren Verkäufern ist sicherlich schlechter als der Bundesdurchschnitt, das muss man sagen, aber wir tun da sehr viel. Also wir hatten ja entsprechende Impfaktionen. Mit Christoph Sonntag zum Beispiel hatten wir gehabt, immer wieder. Und wir sprechen halt regelmäßig mit den Leuten. Mhm. Also ja, die Leute sind im Schnitt wahrscheinlich weniger geimpft als in der Bevölkerung. Aber wenn es Trottwa nicht gäbe, wären es noch weniger, definitiv. Mhm. Weil wir mit den Leuten tagtäglich sprechen. Mhm. Weil wir natürlich auch entsprechend die Zugangsbeschränkungen hatten. Mhm. Von daher haben wir, glaube ich, viele überzeugt, die es wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätten.
Mhm. Ja. Du hast gerade Christoph Sonntag angesprochen, der war zu Gast in einer meiner letzten Folgen. Ich glaube, vor 2 oder 3 Folgen war er mein Gast. Er hat mir ganz begeistert erzählt, wie toll das war, diese Impfaktion. Wie lief das genau ab?
Ich war jetzt aber nicht direkt dabei. Okay. Das war ich nämlich bei der EVA, also der Evangelischen Gesellschaft. Es ist halt, das ist natürlich so das Grundthema überhaupt in unserer Arbeit. Die Niederschwelligkeit. Mhm. Das ist einfach immer der Schlüssel zum Erfolg.
Okay.
Das betrifft auch bei uns die Sozialarbeit. Ja? Bei uns kann jeder Verkäufer zu unserer Sozialarbeiterin kommen. Da muss man keinen Termin vorher vereinbaren. Klar, wenn sie gerade ein Gespräch hat, vielleicht dann mal schon. Aber es ist diese Niederschwelligkeit. Und dass man eben auch die Zeit hat, auch mit den Leuten mal länger zu reden. Mhm. Und auch unterschiedliche Leute mit denen reden können. Und das betraf natürlich auch das Thema Impfen. Mhm. Also sich dann über wir haben viele Menschen, die können nicht richtig lesen und schreiben, ja, über dann irgendeine App da einen Termin holen, wo die konnten es einfach technisch nicht. Mhm. Unsere Sozialarbeiterin beispielsweise hat, ich weiß gar nicht, wie viele Termine, unzählige Termine auch für unsere Verkäufer dann entsprechend organisiert in den Impfzentren beispielsweise. Also da waren wir sehr, sehr aktiv und hatten eben dann eben noch zusätzlich on top eben dann noch diese Aktion mit dem Christoph Sonntag. Aber wie gesagt, da ist relativ viel im Hintergrund gelaufen, dass wir eben unsere Verkäufer mit Terminen ausgestattet haben, weil die waren am Anfang war das ja noch priorisiert und unsere Verkäufer kamen dann relativ schnell aufgrund der prekären Wohnsituation in diese Gruppen rein, dass sie geimpft werden durften. Und entsprechend haben wir dann natürlich dann Termine für die besorgt.
Okay. Gab es eigentlich Unterstützung seitens der Regierung fürs Trottwa?
Seitens der Regierung?
Ja.
Also wir haben im ersten Lockdown, haben wir ja wild gewirbelt, um unsere Ausfälle zu kompensieren, haben wir ganz viele Politiker und so weiter angeschrieben. Wir hatten zunächst leider keinerlei Unterstützung von der Stadt Stuttgart, muss man leider sagen. Wir hatten so die Idee, dass sie halt diese Auflagen, die wir da ja verschenkt haben, dass man die sozusagen abkauft. Mhm. Das wollte man nicht machen. Es hat uns das Land Baden-Württemberg unterstützt, das muss man fairerweise sagen, weil das Land Baden-Württemberg dann aber die haben uns aber auch nur deshalb unterstützt, weil wir eben nicht nur in Stuttgart sind. Okay. Also weil wir sozusagen ja so ein relativ großes Vertriebsgebiet haben, also sozusagen landesweit vertreten sind. Also wenn wir jetzt wirklich gesagt hätten, es wird eigentlich, sagen wir mal, 90% der Zeitungen werden nur im Stadtgebiet von Stuttgart verkauft, hätten sie es nicht gemacht, sondern sie haben einfach die Notwendigkeit gesehen und haben uns da unterstützt. Also wirklich finanziell, nennenswert finanziell. Es sind viele Dinge, die sind, ich sag mal, vielleicht, sie sind wichtig, oftmals halt ein bisschen symbolisch. Ja. Das Innenministerium zum Beispiel hat uns, ich glaube, 400 Zeitungen abgekauft, weil sie die an Polizisten verschenkt haben, an so ein Dankespaket, die in der Corona-Krise besonders belastet waren.
Okay.
Wir haben mit Zusage zum Beispiel jetzt auch vom Polizeipräsidenten Thomas Berger der ja durch diese Krawallnacht recht bekannt geworden ist, der mittlerweile auch fürs Polizeiorchester zuständig ist, dass wir zum Beispiel mal ein Benefizkonzert vom Polizeiorchester bekommen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, es ist ganz, ganz unterschiedlichste Gruppen. Wir sind jetzt, das muss man fairerweise sagen, wir wurden jetzt berücksichtigt im Doppelhaushalt 22-23 der Stadt Stuttgart. Mhm. Das ist auch in der Presse veröffentlicht worden. Das ist jetzt das erste Mal, seitdem es Trottwa gibt, dass wir eine direkte finanzielle Unterstützung von der Stadt bekommen.
Okay.
Haben wir vorher nie bekommen, haben wir immer wieder auch mal beantragt, haben wir nie gekriegt. Und das ist für uns eigentlich immer so ein unsägliches Thema gewesen, weil die Stadt Stuttgart ist eigentlich die Organisation außerhalb von Trottwa, die am meisten davon profitiert, dass es uns gibt. Ja, weil wenn wir Leute hier aus dem Hartz-IV-Bezug rausholen, dann spart sich die Stadt Stuttgart Geld.
Ja.
Und wir haben also der Stadt Stuttgart nachweislich schon sicherlich einen zweistelligen Millionenbetrag über all die Jahre eingespart. Jetzt haben wir, wie gesagt, was bekommen. Das war jetzt nicht so viel, aber immerhin.
Gibt es eigentlich irgendwelche Pläne, wie es weitergehen soll, wenn sich die Corona-Lage jetzt nicht verbessert in absehbarer Zeit?
Ja gut, also wir gehen natürlich mal davon aus, dass es sich verbessert, aber letztlich, klar, müssen wir natürlich uns immer den Situationen, den Gegebenheiten anpassen. Wir haben deutlich mehr Verkäufer mittlerweile als zu Beginn der Pandemie.
Mhm.
Also einfach viele Menschen, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, ich möchte gerne verkaufen, ich muss das machen, ich habe keine andere Möglichkeit.
Mhm.
Aber wie gesagt, obwohl die Anzahl der Verkäufer gestiegen ist, ist die Gesamtverkaufszahl gesunken.
Okay.
Spricht schon Bände. Und wir hoffen natürlich, dass das sich jetzt ändert. Wir versuchen ja beispielsweise immer, wir verändern ja mal auch unsere Auflage je nach Monat auch so, ne, wo wir ja wissen, es gibt Monate, die sind eher verkaufsstark, wie jetzt Dezember beispielsweise, oder die Ferienmonate, so August, ne, wenn kaum einer da ist, ne, ist auch verändert. Und mal haben wir Zeitungen übrig, leider haben wir zurzeit halt immer Zeitungen übrig, wir hatten aber natürlich früher auch mal, waren öfter auch mal ausverkauft.
Okay.
Und das hängt immer stark auch mit dem Wetter zusammen.
Okay.
Ja, also wenn jetzt im Februar, was wir mal hatten, Bombenwetter ist, dann sind wir im Februar mal ausverkauft. Okay. Ja, und also deswegen, wir hoffen einfach, dass das Leben zurückkommt. Okay. Ja, das ist einfach die Schlagzahl. Also ich sage mal beispielsweise, die ganzen Leute, die früher täglich zur Arbeit in die Stadt gependelt sind und sich da ihre Zeitung gekauft haben, die jetzt im Homeoffice sitzen und da, wo sie vielleicht wohnen, keinen Trotterverkäufer haben, die kaufen halt gerade keine Zeitung.
Ja,
und
das ist halt alles so. Was wäre dein Appell an die Politik oder an die Stadt Stuttgart?
Also Appell an die Politik oder an die Stadt Stuttgart, das vermischt sich natürlich immer, weil da gibt es ja unterschiedlichste Zuständigkeiten. Ich hatte es vorhin schon mal angesprochen. Wir haben natürlich schon damit zu kämpfen, dass Menschen bei uns ihre Einnahmen, die sie haben durch den Verkauf, und wir erfassen das ganz genau. Also wir müssen genau erfassen, wie viele Zeitungen wir an einen einzelnen Verkäufer rausgeben. Wir erfassen das ganz genau, täglich wird genau aufgeschrieben. Und das wird auch entsprechend dann abgefragt, beziehungsweise wenn es abgefragt wird durch Behörden, wird das entsprechend von uns gemeldet und entsprechend werden da Gelder eben abgezogen oder nicht. Ja. Es ist einfach so, man muss einfach sehen, es sind einfach viele unserer Verkäufer, sind aus den unterschiedlichsten Gründen eigentlich nicht in der Lage, wieder in ein normales Arbeitsverhältnis zu kommen. Da muss man einfach mal realistisch sein.
Okay.
Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach diesen Menschen einfach da ein bisschen mehr Freiräume geben. Also, dass da eben nicht so enge Zuverdienstgrenzen sind, sondern dass, wenn sie schon sagen, das, was ich kann zumindest, ist mich auf die Straße stellen und eine Zeitung anbieten, dass man eben dort kulanter ist.
Mhm.
Ja. Was diese Anrechnungsgrenzen da betrifft. Und wir erwarten uns eigentlich auch ein bisschen mehr, da ist auch noch Luft nach oben, Respekt gegenüber unseren Verkäufern, gerade von Ordnungsamt beispielsweise. Polizei ist mal so, das ist, ne? Weil ich möchte einfach Beispiele aus dem wahren Leben nennen. Ja? Wenn wir einen Verkäufer haben, der zum Beispiel kein eigenes Konto hat, ja, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir helfen natürlich auch bei all diesen Themen, aber es gibt auch Verkäufer, die haben das nicht, wollen das nicht, wie auch immer. So, wenn der jetzt entsprechend Zeitungen verkauft, hat er natürlich auch eine entsprechende Menge an Bargeld erstmal dabei. Ja. Und wenn dann, also Mitarbeiter der Stadt hier anrufen und dann meinen, sie hätten jetzt den Herrn so und so aufgegriffen und er hätte 2000 Euro dabei, so nach dem Motto, da wäre die Frage, ob der überhaupt bedürftig ist, dann ist es einfach für mich ein Zeichen von Ignoranz, ja, weil der hat nur diese 2000 Euro und wenn er gerade eben entsprechend verkauft hat, muss er mit diesem Geld auch hier wieder die Zeitung einkaufen. Also nur weil einer 2000 Euro meistens dann in Kleingeld dabei hat, zu sagen, es kann ja gar nicht sein, dass der die Zeitung verkauft, der ist ja gar nicht bedürftig, geht also für mich völlig an der Lebensrealität vorbei. Und wir hatten beispielsweise vor kurzem eine Aktion, kurz vor Weihnachten, hat ein, darf man ja sagen hier, ne, Basler Beauty, also das ist Musler, Parfümeriekette hier aus Stuttgart, die haben tolle Pakete gepackt für unsere Verkäufer. Da waren hochwertige Sachen drin, Cremes, Parfüms und so weiter. Und die haben dann unsere Verkäufer ausgegeben. Und da werden doch tatsächlich Verkäufer bei Kontrollen von der Polizei aufgegriffen. Die Sachen werden beschlagnahmt, weil sie vermuten, dass sie geklaut worden sind. Dabei waren die eben in diesen, ne, in diesen Pappbeutelchen, wo dann, also ich meine, wenn jemand klaut, dann steckt er sich in die Tasche, aber er trägt ja nicht diese Einkaufstasche mit, wo dann vier verschiedene Sachen drin sind. Es ist einfach, aber da sind wir sind da dran, also wir sind da in guten Gesprächen, auch gerade mit der Polizei, da hat sich auch einiges verbessert, ganz klar. Wir wollen auch verstärkt die Menschen eben, auch gerade eben die Polizisten und Ordnungsamtangestellten eben dafür sensibilisieren, wie das bei uns eigentlich läuft, in welchen Situationen die Menschen konkret leben und dass man einfach mehr Verständnis füreinander entwickelt. Da sind wir gerade dran. Das hat es früher schon mal gegeben, auch eine Plattform zu schaffen für Gespräche. Das heißt, dass zum Beispiel Polizeivertreter sich mit Obdachlosen, aber auch Prostituierten beispielsweise, treffen können und dass man dort diskutiert, dann durch uns redaktionell begleitet, damit ein Verständnis für den jeweils anderen entsteht. Und ich denke auch gerade vor dem Hintergrund der anderen Probleme, die wir hier in der Stadt haben, Stichwort Krawallnacht, ich denke, da ist im Moment noch sehr viel im Argen und da wollen wir gerne einen Beitrag dazu leisten, dass das gegenseitige Verständnis einfach besser ist.
Okay. Hoffen wir mal, dass der Appell ankam und hoffen wir auch mal, dass dieses Jahr wieder mehr Ruhe und Normalität einkehrt. Damit sind wir für heute am Ende. Ich sage vielen Dank an dich, Martin, dass du heute mein Gast warst. Ich wünsche dir und dem gesamten Trottwar-Team alles Gute und ein erfolgreiches Jahr 2022 ohne Lockdowns und Schließungen. Und auch an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert mich gerne, hinterlasst ein Like und eine Bewertung bei Apple, Spotify oder wo auch immer sonst ihr diesen Podcast hört. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, haltet durch, bleibt gesund und wie immer gehört meinem Gast das letzte Wort.
Vielen Dank. Und mein letztes Wort ist das, ich weiß nicht, wie viele Menschen leben hier in der Region? Mehrere Millionen.
Mehrere Millionen.
Ja, wir verkaufen jetzt gutes 30.000 Zeitungen, das ist zu wenig. Kauft der Trottwar, dann wird die Welt besser.